Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Eine Folge, die für uns wirklich besonders ist und das nicht nur, weil wir zum wahrscheinlich ersten Mal an einem Sonntag aufnehmen, sondern vor allem, weil es die erste Podcast-Aufnahme für uns ist, bei der wir beide, Jens und ich, uns nicht in einem Raum gegenüber sitzen. Total ungewohnt. Ich grüße in die Ferne. Hallo Jens.
Hi Nils.
Jens, wo bist du denn genau? Ich bin nach wie vor in Mainz, aber wo bist du?
Ich bin in Österreich, in der schönen Wildschönau. Das ist in Tirol, ganz in der Nähe des Zillertals. Und ich bin hier mit der Familie im Sommerurlaub. Ich glaube, das sechste Mal jetzt nacheinander. Also von daher, ja, wir fahren schon gerne hierher. Wir haben hier ein kleines Apartment, das wir hier bewohnen können. Und ja, gehen viel wandern, sind in den Schwimmbädern der Region hier unterwegs. Da freut sich natürlich Mathilda dann immer sehr. Genau, und haben wirklich auch total Glück mit dem Wetter, außer heute.
Ja, das passt doch eigentlich ganz gut.
Genau, deswegen haben wir uns ja auch entschieden, dass wir mal unüblicherweise an einem Sonntag aufnehmen. Aber es passt perfekt. Die Mädels machen einen Ausflug indoor und ich sitze hier in unserem Apartment mit Blick auf den leider vernebelten und verregneten Hausberg hier. Und mach mit dir Podcast. Auch cool.
Ja, und das Schöne ist ja, du machst ja nicht nur Urlaub, sondern du bist ja quasi auch in Diensten des Stadionsprechers unterwegs, denn warst ja als Scout im Einsatz und hast dir Ende der vergangenen Woche jetzt ein Vorbereitungsspiel von Werder Bremen angeschaut. Sozusagen in Vorbereitung auf unsere Folge, denn heute soll es auch und vor allem um die Grün-Weißen aus dem Norden gehen. Jens, nimm uns doch mal mit. Was hast du denn für ein Spiel gesehen?
Also ganz grundsätzlich, Werder Bremen fährt schon seit vielen Jahren zur Vorbereitung erstes Trainingslager hier ins Zillertal. Das wird von den Werder-Fans schon quasi der Zillerdeich genannt, also in Anlehnung an den Osterdeich. Und das heißt dann immer so eine sehr familiäre Situation hier. Es kommen viele Werder-Fans aus ganz Deutschland, kommen mit, sind mit ihren Familien vor Ort, denn das muss man mal sagen, so nah kommt man halt an die Profis auch relativ selten ran. Also ich habe viele Kids auch in den aktuellen Trikots gesehen mit schon Unterschriften von den Spielern drauf und so weiter. Und im Rahmen dieser Vorbereitung finden dann auch zwei Testspiele statt. Vergangene Woche hat Werder schon gegen Lecce 0-3 verloren. Und jetzt war natürlich dann auf das Spiel gegen Sheffield Wednesday am vergangenen Freitag dann schon mal das Augenmerk ein bisschen höher, denn natürlich willst du dann auch den Fans ein bisschen was zeigen. Also man kann sich das so vorstellen, ja, Testspiel, ich glaube 1800 Fans im Parkstadion in Zell am Ziller. Zell am Ziller, malerische Kulisse im Zillertal, die Berge links und rechts und wie schon gesagt, viele Werder-Fans mit Familien, aber auch einige Fans von Sheffield Wednesday, die auch ordentlich Stimmung gemacht haben. Also coole Atmosphäre, das Wetter hat gepasst, das Spiel, naja,
so, ich habe erstmal gesehen, die haben ja gar nicht zweimal 45 Minuten gespielt, ne? Das war ein anderes Format.
Genau, die haben viermal 30 Minuten gespielt. Also es hat quasi die erste Mannschaft hat zweimal 30 gespielt, dann wurden die Mannschaften auf beiden Seiten auch komplett ausgetauscht und dann wurden nochmal zweimal 30 Minuten gespielt. Also waren insgesamt 120 Minuten Fußball. Das war auch mal nicht schlecht.
Ja, ganz, ganz interessantes Format auf jeden Fall. So, und wie ist es denn ausgegangen für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben?
Genau, in der ersten Halbzeit, also warte mal, im ersten Viertel muss man ja sagen, ist relativ wenig passiert. Man muss sagen, so die Mannschaften auf beiden Seiten waren, wie das bei so Testspielen üblich ist, das waren Stammkräfte, die auch so zur ersten Elf zählen könnten. Zum Beispiel Michael Zitterer hat im Tor gespielt, Mitch Weiser über rechts und so weiter. Da werden natürlich aber auch immer mal ein paar Amateur- und Jugendspieler mit eingesetzt. Also es war eine sehr gemischte Mannschaft. Im ersten Viertel war noch relativ wenig los. Man hat gemerkt, dass beide Seiten sich da noch ordentlich zurechtruckeln mussten. Und im zweiten Viertel hat dann Werder aber ordentlich Gas gegeben und ist dann auch 2-0 in Führung gegangen. Und dann wurde quasi getauscht zur Halbzeit. Und dann kam schon auch aus meiner Sicht die etwas stärkere Werder-Elf. Also Marco Friedl, Anthony Jung, Marvin Dutsch, Leo Bittencourt, Justin Ginmar. Also schon Spieler, von denen man sagen würde, die könnten so auch zur ersten Elf zählen. Naja, und da hat es Werder dann halt geschafft, diese 2-0-Führung noch aus der Hand zu geben und ist dann mit einem mit einem 2:2 ausgegangen.
Okay. Wie zufrieden warst du denn, bevor wir dazu kommen, wie zufrieden die Akteure waren?
Ja, also ich muss schon sagen, dieses zweite Drittel, wo auch viele junge Spieler drin waren, die wirklich auch Spaß gemacht haben, so Isak Hansen-Arsen, der war schon wirklich sehr, sehr stark und kann auch auf Sicht eine Verstärkung auch für die erste Mannschaft sein. Da war ich schon angetan. Hat natürlich vielleicht auch daran gelegen, dass die auf mein Tor gespielt haben. Also man muss sich das so vorstellen. Da war eine kleine Tribüne, also die Haupttribüne, und ansonsten war das ringsrum einfach so eine kleine Barriere und fertig. Also man hat wirklich 2 Meter am Spielfeldrand gestanden, und das ist natürlich schon auch super interessant. Man kriegt die ganzen Rufe zwischen den Spielern auch mit, wie die miteinander auch kommunizieren. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und die erste Hälfte haben sie dann auch quasi auf mein Tor gespielt. Ich stand hinter dem Tor, haben da auch 2 Buden gemacht. Von daher, da habe ich schon gedacht, ach guck mal, das könnte ja wirklich was werden, auch in dieser Saison. Und wenn du dann aber die zweite Hälfte siehst, das war schon wirklich mau. Und gerade auch mit Spielern oder von Spielern, von denen man auch dachte, das sind eigentlich auch die Leistungsträger der Mannschaft, da kam sehr, sehr wenig. Und man bekommt ja auch so die Stimmung der Fans dann so links und rechts ein bisschen mit. Da wird bei Werder natürlich nicht gepfiffen in einem Testspiel. Das wäre ja auch noch mal schöner. Aber so ein leichtes Raunen oder mal so ein Aufseufzen der Fans hat man schon gehört. Also restlos zufrieden waren wir Fans mit diesem Auftritt definitiv nicht.
Ole Werner fand es ja scheinbar zumindest ganz in Ordnung. Also Werders Trainer hat ja gesagt, das Ergebnis geht unter dem Strich in Ordnung, denn in den ersten 60 Minuten waren wir besser und Sheffield dann im zweiten Abschnitt. Für uns geht's in der zu Ende gehenden dritten Woche der Vorbereitung darum, körperlich die Entwicklung zu nehmen, die uns ein Fundament für die ganze Saison gibt. Die Inhalte, die wir sehen wollen, waren klarer als noch im letzten Spiel. Klingt ja nach einer Weiterentwicklung. Ich meine, gut, wenn sie das erste 3-0 verloren haben und jetzt zumindest unentschieden spielen, kann man ja auch sagen, es ist eine Verbesserung. Ne? Und Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder, war ja auch nicht unzufrieden. Der sagte, in beiden Halbzeiten war es ein intensives Spiel, in dem wir versucht haben, in unsere Abläufe zu kommen. Das ist uns im ersten Abschnitt besser gelungen als im zweiten. Der Gegner hat dann nochmal ein bisschen umgestellt, uns früher unter Druck gesetzt und wir sind nicht so aus diesem Pressing rausgekommen. Da müssen wir schon bessere Lösungen finden. Ich bin aber guten Mutes, dass uns das gelingen wird. Okay, das sind die offiziellen, sage ich mal, ne, die natürlich jetzt auch nicht so eine Vorbereitung direkt runterziehen wollen und alles schlecht reden. Aber dann war es ja interessant, und damit übergebe ich gerne wieder in deine Richtung, was Werder-Kapitän Marco Friedl nach dem Spiel gesagt hat.
Ja, er hat nämlich gesagt, wir haben viel zu ungenau gespielt und haben dumme Fehler gemacht. Dass wir hier 10 intensive Tage hinter uns haben, also das Trainingslager, darf keine Ausrede sein. Wir müssen es besser machen und den Anspruch haben, zu zeigen, was wir können. Unter dem Strich war das heute zu wenig. Und da stimme ich ihm auch komplett zu, weil, wie ich es eben gesagt habe, die Mannschaft, von der du eigentlich das Gefühl hattest, da spielen ja 6, 7 potenzielle Stammspieler drin, die haben überhaupt nicht zusammen funktioniert. Und Friedl war auch auf der Seite, also er hat quasi auch die zweite Halbzeit gespielt, wie ich es, glaube ich, vorhin schon gesagt habe. Und da hat man schon gemerkt, dass die Abstimmung im Team überhaupt nicht funktioniert hat. Und auch so diese Verbindung zwischen Angriff und Mittelfeld und Verteidigung, da waren Riesenlöcher teilweise. Marvin Ducksch, Jinma hingen komplett in der Luft. Also da kann man ihm schon zustimmen. Und ich muss auch sagen, ja, du kannst es natürlich als Weiterentwicklung empfinden, wenn du das erste Spiel 0:3 verloren hast, genauso wie du es eben gesagt hast, Nils. Aber spielerisch fand ich gerade die zweite Halbzeit wirklich schwach.
Und spannend ist ja auch, dass Friedl nicht nur das Testspiel selbst kritisiert hat, sondern eigentlich auch das Trainingslager im Ganzen. Ne? Er sagt, unter dem Strich bin ich nicht mit dem Trainingslager zufrieden. Hergeschenkt ist das falsche Wort, aber es war ein Machen, um zu machen. Es kommt ein bisschen eine negative Stimmung auf, weil es nicht so läuft. Hohoho, da muss man ja dann schon ein bisschen hinhören, ne?
Ja, genau. Und er hat auch jetzt eine klare Steigerung in den, ja, was sind es, 3 Wochen vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal bei Energie Cottbus gefordert. Also man merkt schon, dass da eine gewisse Unzufriedenheit im Team ist. Und ich sage bewusst im Team, weil man hat das schon auch auf dem Platz ein bisschen gespürt. Da gingen oft so die, ich nenne sie mal die Leroy Sané-Haltung Arme hoch, so diese Unzufriedenheit, wenn mal ein Pass nicht genau im Fuß gelandet ist oder wenn ein Mitspieler einen Fehler gemacht hat, dann ist man nicht mit aller Kraft hinterhergerannt. Okay, ja, Vorbereitung, alle haben müde Beine, aber Sheffield Wednesday trainiert genauso, ne? Also das ist ja nicht so, als hätten die jetzt nur Urlaub gemacht. Von daher, man hat so ein bisschen dieses Miteinander vermisst und das ist was, da gehen bei mir tatsächlich die Alarmglocken an, weil so ein Leroy Sané gehabe, das hat man bei einem Marvin Ducksch auch immer mal gesehen, gerade in der vergangenen Saison, als es mal zeitlang auch eine Zeit lang nicht so gut bei ihm gelaufen ist. Aber man hat eigentlich das Gefühl, Werder muss über das Team kommen und so dieses Hände in die Luft werfen und unzufrieden sein mit dem Mitspieler. Das ist was, das sehe ich überhaupt nicht gerne. Ist schlechte Kommunikation auch.
Bin ich völlig bei dir. Ich mag das auch gar nicht. Und könnte ja auch dafür sprechen, dass nicht jeder so rennt, weil er auch nicht muss. Also eine ganz interessante Aussage von Friedl in diesem Interview war ja auch noch: Ich bin immer ein Fan davon, wenn der Kader Zuwachs bekommt und es Konkurrenzkampf auf jeder einzelnen Position gibt. Wir brauchen noch Zugänge, aber es bin nicht ich, der dafür verantwortlich ist. Da muss man andere Personen fragen. Das finde ich schon spannend, dass er als Spieler ganz offen eigentlich neue Spieler sich wünscht und sich damit ja auch selber möglicherweise eine neue Konkurrenzsituation schafft. Aber darf er denn sowas sagen? Darf Friedl als Kapitän eigentlich seinem Vorstand direkt auffordern, kauft gefälligst neue Spieler?
Also ich glaube, man muss diese Aussagen von Marco Friedl ein klein bisschen einordnen, weil er wurde auf diese, also er wurde darauf angesprochen. Lieber Marco, ne, wünschst du dir eigentlich noch Zugänge? Ja, ist die Werder-Mannschaft stark genug? Er hat das jetzt nicht aus der Lameng einfach nur so erzählt, sondern er wurde da konkret von den, ich glaube, Reportern von der Deichstube auch darauf angesprochen. Von daher, dass er dann dazu sagt, jo, wir könnten noch den einen oder anderen Impuls im Kader gebrauchen, das finde ich schon fair. Ganz generell ist er halt Kapitän der Mannschaft. Und was bedeutet das? Auch mal den Mund aufzumachen, wenn man vielleicht das Gefühl hat, hier läuft an der einen oder anderen Stelle was in die falsche Richtung. Das würde ich von ihm sogar erwarten. Wie siehst du das?
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Er hat ja am Ende eigentlich das Richtige gesagt, nämlich dass er dafür nicht verantwortlich ist. Und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Aussage, denn das ist einfach nicht sein Job. Dass er sich natürlich trotzdem Gedanken macht als Kapitän, ist richtig. Ob er jetzt sagen sollte, wir brauchen noch Zugänge, weiß ich nicht. Denn dann kommst du natürlich in die Situation, dass wenn niemand mehr kommt, dass du dann eigentlich unterm Strich einen zu schwachen Kader hast, wenn
Ja,
man das mal ganz genau betrachtet. Und deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin bei dir, gerade die Kapitäne haben da natürlich nochmal andere Möglichkeiten, auch öffentlich zu äußern. Aber man sollte eben immer aufpassen, dass man in seinen Kompetenzen sich äußert.
ich glaube, das führt uns halt an die Frage, so wo steht denn der SV Werder und wofür steht auch der SV Werder, weil da muss man schon auch mal sagen, was ist denn der Anspruch, den vielleicht die Mannschaft jetzt auch hat, der sich durch die vergangene Saison natürlich auch speist, als man Neunter geworden ist. Und Clemens Fritz, der neue Geschäftsführer Sport, der ja Frank Baumann abgelöst hat, der sagte, gerade in den letzten Jahren nach der Rückkehr in die Bundesliga war die Art und Weise, wie Werder Fußball spielen möchte, auch wieder auf höchstem Niveau sichtbar. Mutig, attraktiv, offensiv. Wir sollen mit dem Ball agieren und den Weg zum Tor suchen. Das ist uns gelungen. Und er sagt weiter, für mich war Werder als Spieler und auch später als Verantwortlicher immer ein Club, der die Massen auf den Rängen begeistern und mitreißen kann, auch mal für ein Spektakel sorgen kann, meist positiv, manchmal auch negativ. Aber vor allen Dingen haben herausragende Fußballer den Spielstil von Werder geprägt, die die Fähigkeiten hatten, das Weserstadion in einen Hexenkessel zu verwandeln. Und das wird uns auch diese Saison wieder gelingen. Das finde ich schon eine sehr interessante Aussage.
Ja, und in die gleiche Richtung argumentiert ja auch Peter Niedermeier. Er ist ja offensichtlich auch von der Qualität des Kaders überzeugt. Er hat gesagt, meine Wahrnehmung in den ersten Wochen ist, dass die Mannschaft intakt ist, so wie sie ist, auch was die Hierarchie angeht. Das ist ein funktionierendes Gebilde. Klar ist, dass wir die Mannschaft noch weiterentwickeln wollen, aber Stand jetzt könnten wir auch so in die Bundesliga starten. Klingt für mich ein bisschen danach, ja, wir gucken noch mal, ob wir noch jemanden kriegen. Wenn nicht, ist aber auch okay. Aber ich weiß nicht, wenn man jetzt die Aussagen von Friedl dagegen stellt, Wird die Lage von den Verantwortlichen dazu positiv gesehen oder vielleicht sogar schön geredet?
Ja, und das ist genau die Gefahr, die ich sehe. Im Prinzip muss man da auch bei der vergangenen Saison anfangen. Sie haben irgendwie die erste Saisonhälfte, die Hinrunde war überhaupt nicht stark. Die Rückrunde ist ja dann sehr, sehr gut losgegangen, quasi mit einem 1-0 Sieg auch in München. Vielen Dank nochmal, Nils.
Habe ich wieder vergessen.
Und dadurch hat ja Werder auch dann in der Rückrunde eine Aufholjagd gestartet, ist, glaube ich, 6. geworden in der Rückrundentabelle und damit insgesamt 9. Dass auf der anderen Seite allerdings nur 42 Punkte dagestanden haben, das ist, darf man halt auch nicht von der Hand weisen. Also es war ja quasi nach Platz 5 einfach nur noch ein Schneckenrennen um die Europa League oder auch Conference League Plätze. Also keiner wollte ja so richtig in der vergangenen Saison. Und normalerweise wirst du mit 42 Punkten nicht 9., sondern du wirst 11., 12., 13. Und ich glaube, dass das auch der Leistungsstand dieser Mannschaft ist. Ich meine, du kennst mich, ja, ich habe eher den Hang zum Realismus oder auch zum Pessimismus als zum Optimismus, das ist schon so, aber gut, ich bin auch schon viele, viele Jahre Werder-Fan. aber ich habe so das Gefühl, dass diese vergangene Saison und auch dieser 9. Platz und dieses schaffen wir es vielleicht als 8. sogar noch in die Conference League rein, am Ende haben ja irgendwie nur 2 Tore gefehlt, das wird für mich ein bisschen falsch eingeschätzt. Und ich kann da schon Marco Friedl auch verstehen, der sagt, wenn wir hier tatsächlich in diese Tabellengefilde rein wollen, also wenn wir wirklich einstelligen Tabellenplatz für Werder jetzt sichern, um auch mal zu gucken, dass wir oben mal an den Europapokal ranschnuppern, dann brauchen wir noch 1-2 Mann, um diese Mannschaft besser zu machen. Das kann ich schon total nachvollziehen, dass er das so sagt.
Ja, es ist interessant, was du sagst mit den Punkten. Das stimmt schon. Normalerweise ist die magische Grenze ja immer diese 40 Punkte, mit denen man sagt, damit bleibt man in der ersten Liga. Dann sind 42 Punkte natürlich jetzt nicht so wahnsinnig weit davon weg. Ja. Und interessant ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich mal den Kaderwert von Werder anschaut, vor allem im Vergleich auch mit anderen Mannschaften. Und das hast du ja intensiv gemacht, Jens.
Ja, ich habe einfach mal geschaut, was sind so die Mannschaften, mit denen Werder so auf einer oder auf Augenhöhe sein müsste. Klar, wir dürfen nicht vergessen, Werder ist vor 2 Jahren oder ist jetzt erst die 3. Saison wieder in der Liga, ist 1 Jahr in die 2. Liga abgerutscht. Das ist aber in den vergangenen Jahren auch dem VfB Stuttgart mal passiert als Beispiel. Und der VfB Stuttgart ist eben auch ein gutes Beispiel. Was die nämlich geschafft haben in den vergangenen Jahren, seitdem sie wieder in der Bundesliga sind, sie haben Spieler weiterentwickelt. Sie haben Spieler besser gemacht und dadurch auch den eigenen Kaderwert gesteigert. Wenn man mal überlegt, dass Werder eigentlich so gut wie keine Spieler mehr für hohe Ablösesummen verkauft. Also das bedeutet so dieses Modell, wir kaufen einen Spieler für kleines Geld, machen den besser und generieren dann eine große Ablösesumme. Das passiert beim SV Werder nicht mehr. Du hast in der vergangenen Saison, in den vergangenen 3 Saisons hast du 40 Millionen Euro an Transfereinnahmen generiert. Davon sind allein 17 Millionen Niklas Füllkrug, der zum BVB gegangen ist. Zum Vergleich, der VfB Stuttgart hat in den vergangenen 3 Saisons Spieler im Wert von mehr als 160 Millionen Euro verkauft und hat trotzdem einen Kaderwert, der deutlich höher ist als der vom SV Werder. Ne? Sie haben zum Beispiel hier Ito. Weißt du, der hat 400.000 Euro gekostet, ist jetzt für 24 Millionen an die Bayern weiterverkauft worden. Waldemar Anton, 4 Millionen. 23 Millionen an den BVB. Wataru Endo, der jetzt in Liverpool spielt, ist für 1,7 Millionen aus Belgien gekommen und für 20 Millionen an Liverpool verkauft worden. Also, weißt du, alles so kleine Beispiele, wo man das Gefühl hat, da werden Spieler im richtigen Moment verpflichtet, werden für 2-3 Jahre gehalten, werden gefördert und haben dann einen Markt, haben einen Wert auch, um dann an andere Vereine auch abgegeben zu werden. Und das sehe ich beim SV Werder in den vergangenen Jahren viel, viel, viel zu wenig.
Ja, interessanter Vergleich. Also ist schon Wahnsinn, was die Stuttgarter da auch reingeholt haben. Ja. Aber gut, vielleicht, ich weiß nicht, an welchen Faktoren das dann liegt, ne? Ob das einfach am insgesamt sportlichen Erfolg liegt. Die Stuttgarter haben natürlich eine Wahnsinnssaison hinter sich, da als Zweiter das erhöht natürlich automatisch den Marktwert der
Vollkommen
Spieler.
richtig, total richtig, ja, das
Wenn du
stimmt.
da irgendwo im Mittelfeld, ich sag's jetzt mal unfreundlich, rumdümpelst,
Ja.
machst du natürlich auch als Spieler ein bisschen weniger auf dich aufmerksam. Aber ganz grundsätzlich ist das ja offensichtlich eine Strategie, die mehr und mehr auch in der Bundesliga um sich greift.
Ja.
Also Top-Talente günstig einkaufen und teuer verkaufen. Und das machen ja nicht nur die Mannschaften aus dem Mittelfeld so, sondern ja auch deutlich weiter oben.
Ja, tatsächlich. Also denk doch mal an die Bayern. Das ist doch jetzt auch die Maxime, die auch Max Eberl und auch Christoph Freund auch ausgegeben haben oder ausgeben mussten. Das weiß ich noch nicht so genau, wie das bei den Bayern ist. Aber ja, so eine Verpflichtung von einem Mathys Tel oder jetzt auch von einem Doué, der ja auch so ein Spieler sein könnte, der vielleicht irgendwann mal zu einem Weltklasse-Spieler reifen könnte. Das macht Borussia Dortmund schon seit Jahren. Ja. Das ist schon so der Weg, den man in der Bundesliga vielleicht sogar gehen muss.
Ja,
Ja.
es ist auch, du kannst ja auch, selbst als Bayern, du kannst ja nicht jeden Sommer irgendwie 3 Spieler für 80 oder 100 Millionen irgendwie holen, ne? Und so ein Harry Kane, das war dann, glaube ich, schon auch eher mal die Ausnahme. Und wenn man sich anschaut, wenn sie jetzt diesen Sommer geholt haben, das sind auf jeden Fall Summen, die in anderen Sphären beheimatet sind. Also ich denke auch, selbst die Bayern, selbst die Dortmunder, die müssen das so machen. Ansonsten ist es schwierig mitzuhalten mit den englischen Clubs vor allem und auch den spanischen.
Ja, absolut, das ist auch so. Und ich glaube, der Weg ist auch für Werder alternativlos, auf dieses Konzept oder auf dieses Modell zu bauen. Sie haben es halt in den vergangenen Jahren zu selten geschafft, wirklich Wert auch in der Mannschaft zu generieren. Und natürlich, du hast vollkommen recht, dass das beim VfB Stuttgart hat er natürlich jetzt auch alles ineinander gegriffen. Das hat wunderbar funktioniert. Da waren die richtigen Spieler, der richtige Trainer an Ort und Stelle und haben so eine fantastische Saison dahingelegt. Aber naja, sie haben halt so eine fantastische Saison dahingelegt und das ist halt einfach auch passiert. Also das hat alles auch geklappt und da muss man schon auch mal sagen, so ein Sven Mislintat, der ja jetzt beim BVB als Chefscout wieder arbeitet, der hat da schon verdammt viel richtig gemacht und seinem Namen, so Diamantenauge, ist er da auch gerecht geworden.
Ja, in der Tat, das stimmt. Ich würde gerne, Jens, bevor wir jetzt dann noch auf ein, zwei andere Themen zu sprechen kommen, zum Abschluss dieses Werder-Blocks noch mal ganz kurz über den Investoreneinstieg sprechen.
Ja.
Denn Bremen hat ja eigentlich ein bisschen Geld generiert über den Einstieg eines Investorenbündnisses.
Richtig, genau. Im vergangenen Januar ist, ja, wie du schon sagst, ein Investorenbündnis beim SV Werder eingestiegen. 38 Millionen Euro sind darüber in die Kassen der Werderaner geflossen. Und der Club selbst hat das damals als wichtigen Schritt für die Zukunft der Grün-Weißen bezeichnet. Und das muss man auch mal sagen, das ist auch extrem wichtig gewesen. Was wir alle vergessen, also immer wieder vergessen, mir geht das selbst so, auch der SV Werder hat einfach 80 Millionen Euro verloren in der Corona-Zeit, aber auch durch den Abstieg. Gut, kann man sagen, natürlich der Abstieg in die zweite Bundesliga, das war selbst verschuldet, Corona jetzt ein bisschen weniger, aber trotzdem fehlten da auch einfach Gelder in den Kassen. Das ist so, das ist aber bei anderen Vereinen ganz genauso gewesen. Also da kann man jetzt nicht nur sagen, dass das nur beim SV Werder so war. Von daher ist das jetzt schon auch ein wichtiger Schritt, dass man da wieder neues Geld bekommt. Und man hat auch ganz klar gesagt, es geht nicht darum, jetzt die Schulden, die Verbindlichkeiten, die man als SV Werder immer noch hat, mit diesen 38 Millionen zu tilgen, sondern dieses Geld soll in die Mannschaft fließen. Und das tut es in Teilen auch. Also im Sommer diesen Jahres hat Werder bisher 7 Millionen für Spieler ausgegeben. Aber man hört dann auch, wenn man zum Beispiel jetzt im Zillertal war und sich mit den Fans ein bisschen unterhalten hat, dass der eine oder andere dann auch sagt, ja, wir haben doch jetzt Geld. Da können wir doch auch noch mal ein, zwei Spieler kaufen und dann schaffen wir das doch mit Europa. Tja, könnte man so machen. Aber das ist eben nicht der Werder-Weg. Sie versuchen, das anders zu machen.
Ich verstehe schon auch, dass sie jetzt nicht in einem Sommer diese 38 Millionen da
Ja, genau.
rausblasen
Hertha
wollen.
BSC,
Also,
ne?
ja, genau.
Lässt grüßen, die das ja genauso gemacht haben.
Und da würden sich die Investoren wahrscheinlich auch bedanken, wenn das Geld jetzt so schnell dann irgendwie weg
Genau.
wäre. Also ganz grundsätzlich, das jetzt nach und nach einzusetzen, erscheint mir auch eine erfolgsversprechende Strategie. Aber ist ja die Frage, also was ist denn deine Prognose jetzt für diese Saison? Reicht das jetzt auch mit den jüngsten Eindrücken oder sollte man die ohnehin nicht so hochhängen? Und reicht das auch mit den Neuverpflichtungen? Also wo meinst du, landet Werder am Ende der nächsten Saison?
Also ich glaube schon, dass Werder einen sicheren Mittelfeldplatz erreichen wird in der kommenden Saison. Ich glaube aber nicht, dass die Mannschaft stark genug ist, wirklich von Europa zu träumen. Wobei Träumen ist immer erlaubt und es kann natürlich auch alles zusammenkommen, aber ich glaube nicht, dass sie stark genug ist, um Europa einfach so zu erreichen. Da muss schon viel zusammenkommen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir stehen jetzt an so einem Scheideweg, dass wir einfach sagen, okay, was passiert jetzt auch mit den Top-Spielern, die wir in der Mannschaft haben? Was ist mit einem Ducci? Was ist mit einem Mitch Weiser? Was ist mit einem Marco Friedl? Was ist mit einem Romano Schmid? Ich glaube, du musst als Werder jetzt diesen nächsten Schritt machen, um auch solche Spieler dann zu halten und zu sagen, okay, wir haben auch eine Perspektive für diese Spieler und du musst nicht woanders hingehen, um auch international zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob die Mannschaft insgesamt diesen Ansprüchen auch gerecht wird.
Also meine Befürchtung jetzt, wenn ich mich mal in den Werder-Fan Jens Secker reinversetze, wäre einfach auch, da sind ein paar Teams, die einfach noch deutlich stärker einzuschätzen sind, die am Ende über Werder stehen werden und wahrscheinlich die europäischen Plätze da besetzen.
Ja, also wie gesagt, ich als Werder-Fan, ich habe auch nichts dagegen, einfach auch eine ruhige Saison zu haben, so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Da bin ich seit den vergangenen Jahren einfach auch ein gebranntes Kind und natürlich gipfelte das alles in dem Abstieg. Von daher, ich glaube schon, für die Mannschaft wäre das der nächste richtige Schritt, jetzt nicht mehr 11., 12., 13. zu werden, sondern so um Platz 9, 10, wie halt in der vergangenen Saison schon erreicht. Wenn man das in dieser Saison nochmal bestätigen kann, vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt mehr, wäre ich total happy.
Das klingt gut. Dann würde der Jens auch nicht rummeckern über Werder Bremen. Und das führt uns, und damit machen wir einen Strich unter die Grün-Weißen, zu einem sehr spannenden Kommunikationsthema, was wir gerne noch besprechen möchten. Denn in der Bundesliga wird in der neuen Saison die Reklamations- bzw. Kapitänsregel eingeführt. Wir haben es schon bei der EM gesehen. Nur noch die Mannschaftskapitäne dürfen mit den Schiedsrichtern über kritische Entscheidungen diskutieren. Und die Kapitäne sind dafür verantwortlich, dass ihre Mitspieler die Unparteiischen respektieren, Abstand halten und sie nicht bedrängen. Und wenn ein anderer Spieler als der Kapitän mit dem Schiri diskutiert, dann bekommt er dafür eine gelbe Karte. Der deutsche Schiedsrichterchef Knut Kircher sagte dazu, alles, was dem Image des Fußballs gut tut, werden wir hundertprozentig und konsequent als Schiedsrichter unterstützen. Und sie führen diese Regelung natürlich ein, um einerseits einen respektvollen Umgang mit den Schiedsrichtern zu haben, Rudelbildungen zu vermeiden. Aber was auch ein spannender Aspekt ist, das Spiel soll eben auch schneller fortgesetzt werden. Also die Unterbrechungen sollten nicht mehr ganz so lang sein. Und all das funktioniert ja nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in den unteren Ligen im Amateurfußball. Und spannend finde ich, dass diese Regel ja immer in der Boulevardpresse als Meckerregel bezeichnet, ja.
Ja, vielen Dank.
Da wird von den Schiedsrichtern natürlich vehement widersprochen, die sagen, das ist keine Meckerregel. Das ist ein Angebot zur verbesserten Kommunikation. Das ist ja unser
Jawohl, das
Thema, ne?
klingt viel besser. Klingt
Ja.
viel besser jetzt, ja.
Und der Dialog zwischen den Schiedsrichtern und den Kapitän dient dazu, strittige Entscheidungen zu erklären und dadurch auch nachvollziehbarer und transparenter zu machen. Jetzt, wie stehst du denn zu dieser Meckerregel? Ich sag mal das, was die Bild-Zeitung sagt. Findest du es gut, wenn jetzt nur noch die Kapitäne mit den Schiri diskutieren?
Ich finde das gut. Mir gefällt das, weil es nervt mich nichts mehr, als wenn bei jeder kleinen Pipi-Entscheidung hier auf dem Platz plötzlich 20 Mann um den Schiedsrichter rumstehen. Die zwei Torhüter bleiben meistens dann im eigenen Kasten. Aber wegen jedem Foul im Mittelfeld bilden sich die Grüppchen um den Schiedsrichter und quatschen auf den einen. Das nervt mich brutal. Und ich finde diese eine Sache, die du gesagt hast, so dieses Respekt gegenüber dem Schiedsrichter, das finde ich ein extrem hohes Gut. Und da haben wir schon im Fußball ja sowieso extrem mit zu kämpfen, dass eben den Schiedsrichter nicht genug Respekt entgegengebracht wird. Und ich glaube, wenn wir hier ein Zeichen setzen können, einfach zu sagen, okay, es wird einzeln mit dem Schiedsrichter gesprochen, dann findet auch tatsächlich mal ein Dialog statt und nicht, es ist nicht so ein Rumgekreische, was man da teilweise erlebt. Mir gefällt es, ich finde es gut und ich bin mal gespannt, wie es dann umgesetzt wird. Klar, ist dann immer so, wenn jetzt zum Beispiel Manuel Neuer als Torwart, dann kann er nicht quer über den Platz laufen. Wie macht er das dann? Dann
Nee, genau,
Mittelfeldmeter oder sowas, ne? Ja.
das ist ja ohnehin Teil dieser Regel, dass Torhütervertreter, also
Genau,
Feldspieler
okay.
als Vertreter bestimmen dürfen. Und das wäre eben bei einem Manuel Neuer so, das wäre auch bei einem Oliver Baumann in Hoffenheim so und bei anderen. Das funktioniert auf jeden Fall. Aber lass mich noch einen Gedanken auch loswerden. Ich schließe mich dir an. Also ich glaube auch, dass das eine gute Idee ist. Und dennoch würde ich sagen, man muss mal abwarten, wie es läuft. Denn wenn ich mich jetzt mal in so eine Spielsituation reinversetze, ich werde jetzt als Spieler beispielsweise im vorderen Spielfelddrittel gefoult. Mein Kapitän ist hinten, ne, irgendwie
Innenverteidiger.
Innenverteidiger, ist also sauweit weg. Der hat das jetzt nicht gesehen. Ich als gefoulter Spieler, ich habe natürlich diese Wahrnehmung, hat der mich jetzt getroffen oder nicht?
Ja,
Und
ja,
ich habe
ja.
vor allem auch diese Emotionalität, die natürlich auch irgendwo hin möchte. Und dann ist ja die Frage, wie läuft das in der Praxis ab? Also winke ich dann meinen Kapitän von hinten ran, erkläre ihm dann erstmal in aller Ruhe, was da eigentlich passiert ist, was mich da jetzt so aufgebracht hat. Also meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass es ein wenig an Emotionalität raubt. Und ich
Ja,
glaube, das
ja.
kann fast nicht anders sein. Und wenn du dir als Spieler dann immer auf die Zunge beißen musst, ist es natürlich im Einzelfall wahrscheinlich ein bisschen nervig. Und trotzdem denke ich auch, das übergeordnete Ziel ist halt das Größere, das Wichtigere, nämlich diesen respektvollen Umgang mit den Schiedsrichtern. Und ich sehe da vor allem
Genau.
diese Vorbildfunktion auch, ne? Also gerade im Amateurfußball, was man da hin und wieder miterlebt,
Absolut, ja.
ach, das ist schon ganz gut, wenn da so ein paar andere Gepflogenheiten mal einziehen.
Ja, oder denk an die Türkei, als wenn dann Verantwortliche auf dem Platz rennen und dem Schiri eins übermöbeln, weil der eine falsche Entscheidung getroffen hat und der liegt dann mit einem gebrochenen Kiefer im Krankenhaus. Also da gibt's ja
Ja, ja.
wirklich auch wirklich in internationalen Top-Ligen genug Beispiele, wie extrem respektlos mit den Schiedsrichtern umgegangen wird und dass sie da mehr und mehr auch zum Freiwild der Spieler, teilweise Verantwortlichen und Zuschauer auch werden. Also ich bin da bei dir. Ja, natürlich wird das in dem Moment ein bisschen die Emotionen rausnehmen. Aber wenn du dadurch das dann schaffst, die Emotionen gegenüber, also vor allen Dingen die negativen Emotionen gegenüber den Schiedsrichtern insgesamt ein bisschen rauszunehmen, dann hast du schon viel gewonnen.
Ja. Also ich bin gespannt, wie das dann läuft und ich bin auch gespannt, wie viele gelbe Karten verteilt werden jetzt im Laufe der nächsten Saison, eben durch einen Regelbruch bei dieser Regel. Mal schauen. Also gute Idee ist es allemal. Und weil wir gerade schon gesagt haben, neuer Baumann bei Hoffenheim, es betrifft noch einen weiteren Kapitän, nämlich Lukas Radetzky von
Ja.
Bayer Leverkusen. Wahrscheinlich wird Granit Xhaka dann sein Vertreter auf dem Feld, könnte ich mir vorstellen.
Ah,
Und ja,
das
ne,
wäre gut. Ja,
würde es sich ja
würde
anbieten.
passen, ja.
Und Radetzky ist deshalb vor allem spannend, weil wir ja in der vergangenen Woche über den einen oder anderen Top-Club schon gesprochen haben und wie sich diese Top-Clubs für die neue Saison aufstellen. Und wir haben tatsächlich einfach den Meister rausgelassen. Natürlich ganz bewusst, weil wir uns damit nochmal im Speziellen auseinandersetzen wollten. Und deswegen lass uns nochmal kurz über Bayer 04 Leverkusen sprechen. Wir haben ja alle noch diese grandiose Spielzeit im Kopf. Zwei Titel geholt, über 50 Pflichtspiele am Stück ungeschlagen. Nur das Finale der Europa League leider gegen Bergamo dann verloren.
Unfassbar eigentlich, ne? Was für
Ja,
eine Saison, wirklich.
also unfassbare Saison und unfassbar bitter, dass sie dann gegen Bergamo das nicht geschafft haben. Simon Rolfes hat im Interview gesagt, dass er glaubt, das Spiel war einfach zu nah dann dran an dem Meisterschaftsgewinn, dass sie es nicht geschafft haben, wieder so die Spannung aufzubauen, wie Bergamo das konnte. Die konnten sich ein bisschen länger seelisch und moralisch auf dieses Spiel einstellen. Aber die Frage ist jetzt natürlich einfach, wie geht's weiter mit Leverkusen? Natürlich wollen sie diese bärenstarke Saison in der Bundesliga bestätigen und bestenfalls auch die Champions League ein bisschen aufmischen. Und hierfür wird natürlich auch ein bisschen was am Kader getan. Und Rolfes sagte in eben jenem Interview, was ich gerade angesprochen habe, hat er mit 11 Freunde geführt, dass es schwieriger wird mit den Transfers auf dem Level, auf dem Bayer sich jetzt befindet, was natürlich zum einen an der schon hohen Kaderqualität liegt. Das heißt, es wird schwieriger, Spieler auf dem Niveau zu bekommen. Es kommen
Klar.
einfach weniger Spieler in Frage. Und natürlich ist jetzt auch die Preiskategorie einfach eine andere. Also Leverkusen bewegt sich jetzt in anderen Sphären. Demnach haben sie bislang diesen Sommer nicht ganz so viele Spieler verpflichtet wie im Sommer zuvor, aber den einen oder anderen haben sie ja schon geholt.
Auf jeden Fall. Und da ist auf jeden Fall zu nennen, Martin Terrier, Neuzugang von Stade Rennes für rund 20 Millionen. Dribbel, abschlussstark, linker Außenstürmer, kann aber auch über die rechte Flanke kommen, kann auch als Stoßstürmer vorne arbeiten, hat ist 27, hat auch schon ein paar Tore in seiner Laufbahn so erzielt, war im vergangenen Jahr aber größtenteils raus aufgrund eines Kreuzbandrisses. Und ich erinnere mich, vor ja, 3, 4 Jahren war der Spieler auch bei den internationalen Top-Clubs mal auf dem Zettel. Also auch ein FC Arsenal war schon mal dran. Also da gibt es schon auch den einen oder anderen Verantwortlichen in den großen Vereinen, die diesen Martin Terrier eben auf dem Zettel hatten.
Ja, und das ist schon spannend. Also die Leverkusener haben ja schon eine extrem gute Offensive
Ja.
und haben da viele Optionen. Und jetzt hat Xabi Alonso noch eine Option mehr und befeuert damit natürlich auch einfach den Konkurrenzkampf auf den Flügeln. Und das kann ja auch nicht schlecht sein, ne?
Ja, und das ist natürlich auch jetzt mal eine andere Situation. Du hattest in der vergangenen Saison hattest du die Europa League. Und ohne jetzt den Spielern zu nahe treten zu wollen, die dort auch für Bayer Leverkusen gespielt haben, es war dann doch öfter mal eine B-Mannschaft, die dort aufgetreten ist. Also Spieler, die jetzt nicht zum absoluten Stamm gehört haben. Und dann konnte quasi in der Bundesliga auch immer die Top 11 auflaufen. Jetzt hast du unter der Woche die Champions League. Das bedeutet, so richtig rotieren zwischen einer etwas stärkeren und einer etwas schwächeren Elf, das kannst du dir überhaupt nicht mehr erlauben, weil du willst natürlich irgendwie versuchen, vielleicht dann doch wieder Meister zu werden oder so lange wie möglich zumindest oben dabei zu bleiben. Du willst natürlich aber auch in der Champions League eine gute Rolle spielen. Von daher, sie brauchen auch dann noch mal ein, zwei, drei Spieler auf allerhöchstem Niveau. Und das haben sie sich wahrscheinlich so überlegt.
Genau, und Terrier ist ja nicht der Einzige, den sie jetzt schon verpflichtet haben. Lustigerweise auch von Stade Rennes haben sie noch einen zweiten Spieler geholt, und zwar Verteidiger Januel Belousian. Und der soll vor allem die Lücke schließen, die jetzt Josip Stanisic da hinterlassen hat, denn der geht ja zurück zu den Bayern. Und noch ein spannender Spieler, Aleix Garcia
Oh ja.
von Girona, Kapitän da sogar, 26 Jahre Spanier, Mittelfeld für 18 Millionen geholt, soll wohl auch ein guter Spieler sein. Ich kann nicht viel zu dem Mann sagen, außer dass ich gelesen habe, dass er ein gutes Passspiel hat, zweikampfstark ist und viele Chancen wohl rausspielt. Klingt zumindest jetzt auf dem Papier erstmal ganz gut.
Ja, ich glaube, sie brauchen da auch noch mal oder sie haben auch noch mal einen Ersatz gebraucht für Granit Xhaka. Man einfach überlegt, man hat mit Palacios und mit sag mal schnell, ja,
Andrich?
National Sechser, Andrich, danke,
Andrich, ja.
mit Andrich auch so zwei Abräumer im Mittelfeld. Für Granit Xhaka hat noch mal so ein spielstarker Spieler gefehlt. Girona ist vergangene Saison Dritter geworden in der La Liga, haben 81 Punkte geholt, nur 2 Punkte hinter Barca, glaube ich, und nur ein paar Punkte hinter Real. Also wirklich eine absolute Top-Saison und er war da eben so der Dirigent im Mittelfeld. Garcia auch mal ein paar Jahre bei City gewesen, also hat es auch bei City ausgebildet und dann immer mal verliehen worden, an anderen Vereinen gespielt. Und das darf man auch nicht vergessen, Girona gehört auch zur City Group. Also da wurde auch schon auf ihn ein Auge geworfen und ich kann mir vorstellen, dass er definitiv eine Verstärkung ist, eben für diese, ja, 1B Mannschaft, die du jetzt in Leverkusen einfach noch brauchst. Du wirst Xhaka zwischendrin mal eine Auszeit geben müssen und dann ist so ein Aleix Garcia auf jeden Fall da.
Und weißt du, was ich wirklich interessant finde, wenn man sich jetzt mal neben den Zugängen auch die Abgänge bei Leverkusen anschaut? Fünf Spieler haben den Verein jetzt bislang verlassen im Sommer. Also bei Stanisic haben wir schon gesagt, lief die Leihe aus, ebenso bei Iglesias. Dann haben sie Noah Bamba an Düsseldorf verliehen. Und sie haben eigentlich nur Torwart Patrick Penz zu Brøndby verkauft für 2,5 Millionen. Der hat also ein bisschen Geld gebracht, die anderen ja nicht. Und demnach haben wir 2,5 Millionen an Einnahmen, 53 Millionen an Ausgaben.
Ja.
Also, das ist schon ein interessantes Verhältnis.
Ja, aber ich glaube, das ist auch der Zeit geschuldet, an der wir uns jetzt gerade befinden. Ich glaube, in der vergangenen Saison, was Bayer Leverkusen wirklich, wirklich gut gemacht hat, war, dass sie den Kader sehr, sehr früh zusammen hatten. Und das scheint auch die Maxime von Xabi Alonso und von Simon Rolfes in dieser Saison gewesen zu sein. Also, dass sie halt sagen, wir müssen früh diese Spieler eben verpflichten. Ich glaube schon, dass es auf der anderen Seite noch Abgänge geben wird. Azmoun ist quasi, ich glaube, der Iraner, der ist auf dem Sprung nach Saudi-Arabien. Es gibt auch den ein oder anderen Spieler, über den man noch diskutiert. Was ist mit Frimpong? Was ist vor allen Dingen auch mit Jonathan Tah, lieber
Oh,
Nils?
ja, das ist für mich natürlich wieder extrem
Genau.
spannend.
Aber wenn du dann sagst, okay, so ein Asmoun, der geht für 15 vielleicht, ja, wenn sie das überhaupt kriegen, nach Saudi-Arabien, dann Frimpong, der würde auch seine 20, 30 Millionen locker aufrufen. Und bei Jonathan Tah sind ja ähnliche Gelder im Gespräch. Also von daher, dann wärst du auch wieder in einem etwas ausgeglichenen Niveau. Ich glaube, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass sie früh gekauft haben und jetzt sich Zeit lassen. Wer passt rein? Wen können wir eventuell noch abgeben? Wen brauchen wir nicht mehr?
Auch da gibt es eine Parallele zu den Bayern, ne? Muss man ja auch sagen, wir erinnern uns an Uli Hoeneß. Und tatsächlich ist es ja auch schlau, frühzeitig die Spieler zu sichern, die du da haben willst. Auch vielleicht auf die Gefahr hin, dass du ein bisschen unter Druck gerätst, dann noch Spieler abzugeben. Aber weil du Tah angesprochen hast, ganz offensichtlich fühlen sich die Leverkusener da ja in einer relativ komfortablen Situation. Also ich habe jetzt gelesen, dass die Münchner ein zweites Angebot abgegeben haben, über 20 Millionen als Fixsumme und 5 Millionen als Boni. In der ersten Offerte waren es, glaube ich, 18 Millionen Fix, 2 Millionen Boni. Aber beide Angebote sind offensichtlich noch nicht hoch genug. Und es sieht tatsächlich so aus, als wollen die Leverkusener Tah dann doch lieber behalten. Der will ja zu Bayern und sein Vertrag läuft nächste Woche, nächstes Jahr, nicht nächste Woche, nächstes Jahr aus.
Sehr schön für die Bayern, ne?
Ja, oder ist ja die Frage, ne? Was machst du? Und ist ja eine ähnliche Situation wie bei Alphonso Davies bei den Bayern. Ja, gibst du ihn jetzt noch ab und streichst zumindest die 20, 25 Millionen da ein oder lässt du den Vertrag dann eben auslaufen und gibst ihn ein Jahr später völlig ohne Ablöse ab?
Ja, also ich glaube, da können Sie aber ganz entspannt sein, weil ich sag mal, durch diesen Finalsieg im DFB-Pokal, das hat auch ein paar Euro gebracht, durch die Qualifikation auch zur Champions League, Geld haben Sie, glaube ich, genug, sodass man auch sagen kann, okay, wenn uns so ein Jonathan Tah in dieser Saison so weiterhilft wie in der vergangenen Saison, und er hat ja nicht immer auf so einem Top-Level gespielt, dann kannst du einfach sagen, okay, dann ist uns das jetzt wert, zumindest auch diese Innenverteidigung zusammenzuhalten, diesen wichtigen Baustein im Team zu halten und zu sagen, okay, wenn wir uns dafür dann kommende Saison wieder in den drei Wettbewerben sehr weit kommen oder relativ gut mitspielen jetzt in der Bundesliga, dann ist uns diese 20, 25 Millionen das auch wert, weil was würde jetzt ein neuer Innenverteidiger auf dem Niveau kosten? Von
Ja.
daher, ich kann das schon nachvollziehen.
Im Zweifel mehr als 20 bis 25
Ja,
Millionen, ne?
genau.
Das definitiv. Ja, und dann haben sie natürlich einfach auch mehr Zeit, um jetzt die Augen offen zu halten nach Optionen. Wird spannend und es wird vor allem auch spannend, welche Rolle Leverkusen dann dieses Jahr spielen wird. Jens, gib doch zum Abschluss unserer Folge nochmal eine Prognose ab.
Oh, das müssen
Können
wir
die
ganz.
Wieder Meister werden? Also hältst du das für realistisch, dass sie dieses Glanzstück da wiederholen? Ich meine, Xavi Alonso ist geblieben, was ja schon mal eine sehr gute Nachricht ist. Auch Florian Wirtz ist geblieben und der Kader ist ja im Großen und Ganzen der vom letzten Jahr. Also sie sind ja jetzt nicht wirklich schlechter geworden.
Ja, das stimmt. Auf dem Papier ist das so. Und ich glaube auch, dass diese drei Zugänge, die sie jetzt da haben, dass die auch gut ins Gefüge reinpassen. Und wenn jetzt Schick ist noch mal ein bisschen weiter, Boniface ist wieder fit. Also ich glaube, die Mannschaft ist definitiv nicht schlechter als in der vergangenen Saison. Aber ich glaube nicht, dass der FC Bayern noch mal so eine Saison spielen kann wie in den vergangenen zwei Saisons. Ich glaube schon, dass der FC Bayern wieder ein sehr, sehr, sehr großer Konkurrent wird in dieser Spielzeit.
Das
Von
glaube
daher,
und hoffe ich
ja,
auch. Ja, aber ich
können
meine,
Sie wieder
wenn
werden?
die
Ich glaube nein.
du, wenn die Leverkusener wieder so eine Saison hinlegen und ja quasi nicht verlieren in der Bundesliga, dann wird es auch für die Bayern schwer. Also das ist ja, wenn sich das so ein bisschen fortsetzt, dann ist ja jede Niederlage kann ja quasi tödlich sein, wenn du Meister werden willst. Ne?
Absolut.
Das ist schon krass. Und ich meine, die Bayern, ich traue Vincent Kompany da wirklich auch viel zu. Ich habe irgendwie ein sehr gutes Bauchgefühl bei dem Mann. Und dennoch, das muss sich alles auch erstmal finden. Und es kommen die Spieler jetzt erst so peu à peu zurück. Das heißt, so wahnsinnig viel Zeit, da mit allen was einzuüben, hast du einfach auch nicht. Und dann können ja die ersten drei Spiele, wenn du da nicht drei Siege einfährst, ja schon fast entscheidend sein hinten raus.
Ja, absolut. Du, ich glaube, ich rede mich da jetzt auch mal raus und sage, ja, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, würde ich die Bayern nach wie vor stärker einschätzen, wenn sie ihr Potenzial auf die Straße bringen. Aber ich rede mich einfach raus und sage, im Moment wissen wir es ja noch nicht. Wir kennen die finalen Kader noch nicht. Wir wissen nicht, wie Leverkusen am Ende dastehen wird. Was passiert bei den Bayern? Da kann ja noch super, super viel passieren. Ja. Von daher, lass uns doch das doch so machen jetzt. Vor der Saison, bevor es losgeht, da hat man ja, glaube ich, noch mal ein bisschen besseren Blick drauf. Da machen wir hier eine Prognosefolge.
Ja, sehr gut.
Daran
sehr gut.
Lassen wir uns dann messen.
Oh Gott,
am Ende der Saison.
Okay, dann machen wir einfach mal komplett so eine Tabelle vielleicht. Oder zumindest mal so, wer ist international dann dabei und wer geht runter. Genau. Das fände ich auch ganz spannend. Ja, das können wir sehr gerne machen. Und ich meine nur ein allerletzter Gedanke noch. Ich glaube, was für Leverkusen dieses Jahr auch anders wird, ist einfach die Rolle, die sie innehaben. Denn bislang waren immer die Bayern die Gejagten und das sind sie auch nach wie vor, weil alle die Bayern schlagen wollen. Aber Leverkusen ist eben jetzt auch einer dieser Vereine, gegen den jeder andere sich beweisen möchte. Und ich glaube, das macht es nochmal umso schwieriger. Also den Überraschungseffekt, den haben sie dieses Jahr nicht mehr auf ihrer Seite. Es wissen alle, was auf sie zukommt. Ja. Und das macht es auch nicht leichter.
Genau. Ob du es dann verteidigen kannst, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich bin da vollkommen bei dir. So dieser Überraschungsmoment ist weg. Und ich sag's nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Thema Champions League. Das wird auch nochmal besonders. Die Bayern kennen das seit Jahren, der BVB kennt das seit Jahren und struggelt damit ja auch von time to time. Ne? Wir haben es in dieser oder in der vergangenen Saison gesehen. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist nochmal ein anderes Element. Da will eigentlich jeder spielen und lässt dann vielleicht mal gegen Heidenheim, gegen Schleswig-Holstein, genau, gegen Kiel oder auch gegen Werder Bremen gerne mal die Zügel ein bisschen schleifen und das kann dann schon entscheidend sein im Meisterkampf. Von daher, ich bin sehr gespannt.
Oh Mann, es dauert nicht mehr lange, bis die neue Saison startet. Ich bin jetzt schon heiß, wirklich. Das wird cool. Das wird richtig cool.
Guck mal, Nils, wir wollten eigentlich jetzt nur so eine kurze Urlaubsfolge machen, so 20, 25 Minuten.
Hat
wir
super
haben es geschafft, 46 Minuten zu sprechen.
Oh Mann.
Lass aufhören.
Ja, wir hören jetzt auch auf und wir schauen mal, wann wir uns dann in der kommenden Woche hören. Denn dann bin ich unterwegs und wir gucken mal. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir das dann Anfang der Woche machen oder Ende der Woche. Lasst euch überraschen. Wir hören uns auf jeden Fall und schauen natürlich, was es für weitere Entwicklungen gibt. Und bis dahin, Jens, mach dir noch eine schöne Zeit in Österreich. Genieß
es. Vielen Dank.
Ja, schönen Gruß an die Familie.
Danke, danke.
Und an euch da draußen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, bleibt sportlich und bleibt vor allem im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Noch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalala.